Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Am Donnerstag erinnerte uns auch Flora Lüssen daran, dass bei den Radiosendungen früher oftmals Bilder publiziert worden sind. Und ich habe heute auch Bilder mitgebracht. Und zwar habe ich ein Tarotkartendeck mitgebracht, und weil 20 Minuten nicht genügend Zeit sind für eine tiefgründige Lesung und auch der Raum zu groß ist und Tarotkartenlegungen eigentlich auch ein dialogisches Format sind, habe ich die Karten schon mal vorsortiert. Trumpfkarte 21, die Stimme. Normalerweise die Welt. Ihr hört meine Stimme und seht meine Hände. Direktorin der Apparate. Was haben Stimme und Hände miteinander zu tun? Also was haben die Medien oder Werkzeuge, Stimme und Hand miteinander gemeinsam? Im Film Metropolis ersetzt Professor Rotwang in einem Experiment seine rechte Hand mit einer Prothese. Er opfert sozusagen seine Hand im Tausch gegen die Vollendung seines Lebenswerks, die Konstruktion einer künstlichen Frau. Wie unterscheidet sich die Opferung einer rechten Hand von der Opferung einer Stimme, wie sie auch im Mythos oder im Märchen manchmal vorkommt, wie zum Beispiel bei der kleinen Meerjungfrau und welche Opferung würde für Sie eigentlich mehr Sinn machen? Ich würde gerne eine Abstimmung machen. Und zwar kriege ich ja hier in dieser Position vom Publikum oder vom Auditorium nicht besonders viel mit. Und ich dachte, vielleicht würde es helfen, so eine Art Stimmungsbild zu machen, also sich gemeinsam für eine musikalische Grundstimmung zu entscheiden. Ich wollte eigentlich Binaural Beats mitbringen, also sogenannte Audiodrogen. Aber das war aus technischen Gründen leider nicht möglich. Und stattdessen stelle ich eine Liste von abstrakten Prinzipien zur Auswahl, die von der klassischen Numerologie der Tarotkarten abgeleitet sind. Und von denen würde ich Sie bitten, sich für eins zu entscheiden. Das war für die Audiodrogen. 1. Ungeschliffener Anfang. 2. Zweideutige Daten. 3. Kreative Explosion. 4. Zwischenzeitliches Gleichgewicht. 5. Riskantes Experiment. 6. Freudige Verschwendung. 7. Öffentliche Erscheinung. 8. Perfekte Ordnung. 9. Existenzielle Krise. 10. Beruhigende Leere. Und von diesen 10 Modi würde ich Sie bitten, sich für eins zu entscheiden. Und Sie können das einfach per Handzeichen machen in dieser Abstimmung. Und es geht so ein bisschen darum, von welcher Stimmung möchten Sie gerne jetzt zur Zeit mehr haben, damit wir dann sozusagen über diese Mehrheitsentscheidung auf eine gemeinsame Stimmung kommen. Ich gehe jetzt einfach nochmal einmal durch und ich habe Assistenten im Publikum, Benny, der wird mir das, der wird mir helfen, das zu überschauen, weil ich von hier keinen Überblick habe über das Auditorium. Einfach so einen groben Überblick, wofür es am meisten Stimmen gibt. Also ich gehe jetzt einfach einmal durch und Sie können Ihre Hand heben, wenn Sie von diesem Prinzip gerne mehr hätten in diesem Moment. Ungeschliffener Anfang. Zweideutige Daten. Kreative Explosion. Zwischenzeitliches Gleichgewicht. Riskantes Experiment. Freudige Verschwendung. Öffentliche Erscheinung. Perfekte Ordnung. Existenzielle Krise. Beruhigende Leere.
Benni? Die Nummer 9, existenzielle Krise.
Nein.
Hat die meisten Stimmen bekommen.
Wirklich?
Ja.
Das hätte ich nun wirklich überhaupt nicht erwartet. Die 9. Vielleicht war das eine ironische Stimmung, ein ironisches Stimmungsbild, aber vielleicht macht es Sinn. Also ich will hier niemanden manipulieren oder gar hypnotisieren, wobei natürlich jede Befeuchtung der trockenen Verhältnisse durch Musik eine Art Manipulation darstellt, so wie jedes Sprechen auch überhaupt. Die Tarotkarte, Arbeiter der Nerven, zeigt eine Figur, die manipuliert worden ist im negativen Sinne. So wie er nervlich berührt wurde, berührt er andere. Er besorgt es ihnen oder er sorgt für sie. Er trägt Sorge für alles Mögliche, nur nicht für sich selbst. Sich selbst ist er unbekannt. Es macht ihm Schwierigkeiten, sich von den Gefühlen, Erwartungen und Impulsen anderer abzugrenzen. Das ist der Manipulierte. Das Kartendeck, Sie haben sich bestimmt schon gefragt, was das eigentlich für Karten sind. Das Kartendeck, das ich mitgebracht habe, trägt den Titel Industrie und Glück. Ich habe es als Skriptersatz für ein Hörspiel entwickelt, um zu vermeiden, dass die Performer irgendwelche Texte rezitieren bei den Aufnahmen. Es ist aber auch eine sehr persönliche Kosmologie, die wahrscheinlich ziemlich viel mit mir selbst zu tun hat. Das Deck ist adaptiert vom spätmittelalterlichen Tarot de Marseille, der ersten Standardisierung populärer Spiel- und Wahrsagekarten, kurz nach der Einführung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert. Bis heute verwenden die meisten Tarot-Begeisterten Kartendecks mit diesem feudalen, quasi-christlichen, postmagischen Symbolsystem. Dieses Deck hier ist in den Wirren der Gegenwart entwickelt und greift auf modernistische, postchristliche Bilder und Begriffe zurück, die inzwischen selbst längst zur Mythologie geworden sind. Es ist thematisch an die Weimarer Republik gebunden. Dieses Bild hier Für den Revolutionär der Papiere ist aus dem Fritz-Lang-Film Dr. Mabuse, den Sie vielleicht kennen, wie einige andere Motive dieses Decks auch. Zum Beispiel dieses hier. Es zeigt den Showdown von Dr. Mabuses Täuschungsdrama. Am Ende von Teil 1 wirbelt er alle möglichen Wertpapiere durch die Luft, nachdem er als Falschspieler überführt und verrückt geworden ist. Die Neun, für die sie sich ja auch entschieden haben, hier die Neun der Nerven, die Neun ist generell eine Karte der Krise. In der Krise der Papiere verflüchtigen sich alle Werte, aus Erinnerungen wird Deponie, aus Zukunft wird hyperaktives Dasein. Alles steht in loser Verbindung miteinander, nichts steht mehr fest. Das ist die Neun der Papiere. Im herkömmlichen Tarot heißen die Papiere Münzen und symbolisieren Eigentum, Früchte der Arbeit, irdische Werte. Die Papiere stehen bei mir aber auch für materielle Werte, aber nicht im Sinne von Lohn für getane Arbeit, sondern eher im Sinne von Dokumenten und Identitätspapieren, die auf dem Spiel stehen, die man nur gewinnen, aber nicht verdienen kann. Sie stehen für flüchtiges Geld, instabile Staatsverfassungen. Die sogenannte Materialität der Papiere ist an politische und ökonomische Entwicklungen geknüpft und kann jederzeit gepusht und entwertet werden. Ist es eigentlich einfacher, mir zuzuhören, wenn Sie mein Gesicht nicht sehen, oder ist es schwerer? Es ist auf jeden Fall einfacher für mich zu sprechen, wenn mein Gesicht nicht zu sehen ist. Wenn ich mein nacktes Gesicht nicht preisgebe, bin ich weniger angreifbar, weniger verletzlich. Ich rufe bei den Sehenden vielleicht aber auch kein Gefühl der ethischen Verantwortung hervor. Ich kann selbst niemanden mit Blicken strafen und auch niemanden mit meinem Blick begegnen. Die Revolutionärin der Nerven blickt ihren Verfolgern ins Gesicht und ihre Augen sagen: Egal, was ihr mit mir vorhabt, ich werfe euch mein nacktes Gesicht entgegen. Sie hat ihre Verletzlichkeit zu ihrer stärksten Waffe gemacht. Das Radio ist ein Medium ohne Gesichter. Das Radiogesicht ist farblos, leer, ausdruckslos, identitätslos. Ich habe allerdings neulich von einer Studie gelesen, publiziert am Yale Institute of Management, die besagt, dass Menschen emotionale Botschaften besser aus Stimmen ablesen können als aus Gesichtern. Was überraschend ist, nur deshalb, weil die Emotionsforschung jahrzehntelang vollkommen auf die Mimik eingeschossen war. Die gesichtslose Stimme schneidet dabei nicht nur besser ab als die stumme Mimik, sondern sogar auch besser als multisensorische Kommunikation, also Stimmen, Mimik, Berührung und Gestik in Kombination. Menschen senden nämlich widersprüchliche Signale und sind geschult darin, Mimik dazu einzusetzen, um ihre tatsächlichen Gefühle zu maskieren. Eine neutrale Maske würde also, zumindest dann, wenn ich meine Stimme benutze, die Fähigkeit des anderen, meine Emotionen zu lesen und empathisch zu sein, wohl eher erleichtern als erschweren. Um emotional besonders gut Einfluss nehmen zu können, kann es also hilfreich sein, das eigene Gesicht verschwinden zu lassen. Wie der Psychoanalytiker, die populistische Radiostimme, die Hypnotiseurin, der Meditationsguide. Aber die Frage ist auch, warum will ich Einfluss nehmen und worauf? Wenn der Arbeiter der Bewegungen beginnt, sich auszudrücken, ist alles klar. Hand schlägt Wort, richtig ausgeführt, sagt ein Schlag mehr als 1000 Worte. Missverständnisse lassen sich aus dem Weg räumen. Die Kraft leitet dich nicht, sie wirft dich, schubst dich, gibt dir einen Impuls. Unter dem Einfluss der Kraft ist alles erlaubt, alles ist möglich, nichts kann dich stoppen, außer eine andere, mindestens gleich starke Kraft. Wenn du angegriffen wirst, spanne deine Muskeln an und verausgabe dich lieber im aktiven Widerstand, als dich weich zu machen oder strategisch zurückzuziehen. Eine maskulinistische Karte, Konfrontation um jeden Preis, Drohgebärden. Das ist der Verkehr, ein Update der Karte, die Gerechtigkeit. Du und ich sind gepanzert, wir passieren einander ohne Berührung nach einem festgesetzten Regelwerk. Ich habe mal behauptet, dass eine Tarotlegung immer unausgeglichen ist, es sei denn, es würden alle Karten drankommen, dann wäre das System nämlich vollständig und die Narration unnötig bzw. unmöglich. Alles wäre ganz. Natürlich kann es ein solches Gleichgewicht der Prinzipien in keiner Legung geben. Gleichgewicht ist nur ein vorübergehender Zustand, eine Übung am Wegesrand. Das Ass ist etwas Ganzes. Es steht für Ganzheit als extremes Potenzial, ein Extrem in noch unrealisierter Form. Das hier ist das Rhythmuszeichen, wie es seit Beginn des Jahrhunderts am Dresdner Festspielhaus Hellerau angebracht ist, als Symbol für die Reformgymnastik. Es ist eine seltsame Adaption des Yin-Yang-Zeichens. Die Punkte wurden weggelassen und damit handelt es sich eigentlich um ein schwerwiegendes Missverständnis des gesamten Prinzips. Das Original beschreibt eine Bewegung, in der das alte Yin im jungen Yang heranwächst und im alten Yang das junge Yin, wo jedes Prinzip schon die Möglichkeit des entgegengesetzten Prinzips enthält und sich das andere immer wieder im einen entfaltet und umgekehrt. Ohne die Punkte gibt es gar keine Verwandlung. Die Welt dreht sich höchstens im Kreis wie ein Wechselstrommotor. Sind Sie noch da? Ich hätte gar keine Antwort erwartet. Neun der Bewegungen. Es gibt gerade nicht so viel, dass ich mir sicher sein kann, aber es gibt noch viele Körperteile und Puzzleteile, die ich versuchen muss, miteinander in Verbindung zu bringen. An der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, ist immer eine Option. Alles kann von mehreren Seiten betrachtet werden. Der Raum des Hörbaren ist niemals eindeutig. Der Raum des Sichtbaren auch nicht. Die Unentschiedenheit, die Zweideutigkeit, das ist das bekannte Problem. Hier oben. der Rat der Bewegungen. Ich persönlich habe das meiste, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, in Räumen gelernt, in denen verbale Sprache keine große Rolle spielt. Hände und Stimme sind die physischen Werkzeuge des symbolischen Ausdrucks. Aber Hände und Stimme agieren ja niemals isoliert vom restlichen Körper. Sie sind Teil eines Körpers, der nonverbal mit anderen Körpern Kontakt aufnehmen und sich sogar mit ihnen synchronisieren kann. Das ist das Unbewusste unterhalb der Situation. Die Arbeiterin der Apparate, auch bekannt unter dem Namen der Bube der Schwerter, Verbindungen herzustellen ist ihre Aufgabe. Sie tut es mit Auge und Hand, ihr Körper eine Schnittstelle des technischen Kommunikationssystems. Das System benutzt ihren Körper, bis sie irgendwann beginnt, die Apparate für ihre eigenen persönlichen Zwecke zu nutzen. Die Karte fragt mich, willst du einfach nur Instrument eines technoökonomischen Aufstiegs werden, dem du deine Hände oder deine Stimme leihst? Oder willst du selber Verbindungen herstellen? Was würde das heißen? Diese Karte steht für Zielsetzungen, das Zukünftige. In der Vergangenheit liegt ein Kreislauf zwischen Merkwelt und Wirkwelt. Innenwelt und Objekt stehen in einem reziproken Verhältnis. Jedes Lebewesen hat seine eigene Umwelt, die daraus besteht, was es wahrnehmen kann, Merkwelt, und was es beeinflussen kann, Wirkwelt. In Ostberlin gab es in den 1980er Jahren die Umweltblätter, ein politischer Samizdat der DDR-Opposition. Und in dem Kontext wurde immer mal wieder gesagt, die Flüsse, die Luft, der menschliche Körper, das Essen, der Staat, die Polizei, die Grenze, die Sprache, das ist alles Teil der Umwelt. Umweltbewusstsein beginnt also damit, mich selbst als mit der Welt verbunden zu betrachten und die Welt als verbunden mit mir. Dankeschön.